Das geheime Kabinett.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des geheimen Kabinetts. Was riecht hier so? Eine kurze Geschichte des Gestanks. Wie ich gerade selbst vor kurzem auf einer Konferenz gehört habe, es war nicht alles schlecht vor der Reformation. Denn die Anhänger der neuen Lehre Luthers warfen nicht nur die Eulen Heiligenstatuen und den Papst vor die Tür und entstaubten den Muff von 1500 Jahren unter den Priestertalaren. Sie holten sich auch etwas wieder zurück in die Kirchenräume, den Gestank. Denn mit der neuen Liturgie verschwand auch der Weihrauch. Schon Thomas von Aquin betonte einerseits den spirituellen Charakter des Räucherwerks, ließ aber auch nicht unerwähnt, dass es zudem den Körpergeruch der Kirchgänger übertünche, der, wie er zugab, durchaus Ekel erregen könne. In den ungeheizten Kathedralen des Mittelalters mussten die Menschen notgedrungen etwas enger zusammenrutschen, was sich in den oft stundenlangen Gottesdiensten in den ungelüfteten Kirchen auch olfaktorisch bemerkbar machte. Der Geruch der verrottenden Leichen in den Grüften und von den angrenzenden Friedhöfen machte die Situation sicher auch nicht gerade erträglicher. Die Protestanten lösten das Problem schließlich durch Neubau von Kirchen, in denen sich im Gegensatz zu den mittelalterlichen gotischen Bauten auch mal die Fenster öffnen ließen. Zudem wurden offenbar vermehrt sogenannte Bisamäpfel getragen. Das waren durchbrochen gearbeitete Kugeln, die mit wohlriechenden Kräutern gefüllt und um den Hals getragen werden konnten. Manche glaubten auch, man könne mit Glockengeläut oder dem Abfeuern von Kanonen die Luft reinigen. Das hoffentlich nicht indoors. Das häufigere Waschen der Kleidung und des Körpers war eine eher spätere Entwicklung, denn schließlich glaubte man zeitweise, dass das Baden der Gesundheit abträglich sein könne. Denn das Wasser würde ja schließlich über die Poren in den Körper eindringen und das diffizile Verhältnis der Körpersäfte zueinander, Blut, Schleim, schwarze Galle, gelbe Galle, durcheinander bringen. Außerdem war man an und für sich schlechten Geruch ja gewöhnt, denn man roch schließlich immer so. Nach etwa 15 Minuten nehmen die meisten Menschen einen sie dauerhaft umgebenden Geruch auch schon gar nicht mehr wahr. Doch die ungewohnte Ansammlung von vielen ungewaschenen Menschen auf so engem Raum war dann selbst für die Hartgesottensten unter den Protestanten zu viel gewesen. Heute ist die Gesellschaft durchdeodorisiert. Nicht nur unsere Körper, auch unsere Wohn- und Arbeitsräume, selbst Autos, Kühlschränke, Spülmaschinen und Mülleimer bekommen ihren eigenen Duftspender. Eine Freundin von mir kaufte neulich sogar ein spezielles Deo für unter das Bett. Für seine Mitmenschen, sei es in der Bahn oder in der Supermarktkasse, wünscht man sich hingegen manchmal mobile Duftbäumchen oder eine Sauerstoffflasche. Bei gewissen Damen, deren überparfümierte Duftspur noch minutenlang im Zimmer verbleibt, selbst wenn sie schon gegangen sind. Die Geruchslandschaft der Vergangenheit hingegen war gänzlich eine andere als heute. Zwar sind wir im Vergleich zu unseren tierischen Verwandten weit abgeschlagen, was die Erkennung von Gerüchen angeht. Aber dennoch spielt der Geruchssinn in der prähistorischen Zeit eine wichtige Rolle beim Überleben. Nicht nur, dass unser Näschen zu möglichen Nahrungsquellen hinleitete oder vor Fressfeinden warnen konnte, es zeigte uns auch an, ob Nahrungsmittel bereits verdorben waren oder ließ uns vor möglichen Krankheitsquellen, etwa unseren eigenen Fäkalien, Abstand halten. Ein bis heute starker Reiz stellt ja auch noch das Feuer dar. Ein einziges angebranntes Streichholz und unsere Amygdala lässt die Alarmsirenen schallen, denn es könnte ja irgendwo eine Gefahr durch Feuer sein. Und nicht zuletzt spielen die Gerüche bei der Partnerwahl und der sexuellen Anziehung eine große Rolle. Napoleon schrieb etwa Josephine: »Ich komme bald heim, wasch dich nicht.« Aber die Wahrnehmung von Geruch, insbesondere Gestank, ist nicht nur eine sehr individuelle, sondern unterliegt auch erheblichen Wandlungen je nach Kulturkreis und Epoche. Bisweilen galt etwa der Geruch von Fäkalien sogar als anregend oder gar heilsam. Im 19. Jahrhundert beobachtete der Arzt und Sozialreformer Alexandre Paré du Chalet die strotzende Gesundheit der Pariser Kanalreiniger und Darmseitenmacher und glaubte, den sie täglich umgebenden strengen Geruch dafür als Grund ausmachen zu können. Mehr noch, er konnte 3 schwindsüchtige Frauen vorweisen, die durch den Kloakenduft geheilt worden seien. Zitat, sie fielen durch ihre frische Farbe und ihre Wohlgenährtheit auf. Er war damit nicht allein. Schon im 17. Jahrhundert während einer Pestepidemie hielten die Londoner Stadtväter das Öffnen der städtischen Jauchegrube für eine gute Möglichkeit, um mit den Fäkaliengerüchen den Pesthauch zu bekämpfen. Das gleiche beabsichtigten die Einwohner von Madrid im Jahre 1760 durch das regelmäßige Ausbringen von Jauche auf den Straßen, um mit dem Geruch die öffentliche Gesundheit zu fördern. Anderswo, insbesondere in früheren Jahrhunderten, hätte man sich diese Mühe gar nicht machen müssen. Im Gegensatz zum Römischen Reich etwa, wo es in den großen Städten überall Bedürfnisanstalten mit Wasserspülung in reicher Zahl gab, behalf man sich in den Städten des Mittelalters mit dunklen Ecken und den Mauern. Nur die wohlhabenderen Bürger und Klöster besaßen Latrinen. Die einfacheren Leute kippten den Inhalt ihrer Nachttöpfe einfach auf die Straße. Was etwa in Großbritannien mit dem Ruf Garde-Loup, also vom französischen Achtung Wasser, bis zum heutigen gebrauchten Kurzwort Loup für Klo geführt haben soll. Hinzu kamen noch die vielen in den Städten frei herumlaufenden Tiere und die meist fehlende Müllabfuhr. Entsprechend dürfte es gerochen haben. Dass der kleine Martin Luther nach seinen späteren Erzählungen in den Tischreden von seinem späteren Schwager oftmals auf den Schultern in die Schule getragen wurde, lag nicht unbedingt am steilen Schulweg. Zwar gab es regional Versuche, diesen Missständen auf den Straßen abzuhelfen, etwa in Köln, wo man versuchte, eine Müllabfuhr zu installieren. Dies blieb doch meist bei mäßigem Erfolg, wie etwa eine Beschwerde im Jahre 1579 vom Rat der Stadt Köln zeigt, dass die Einwohner es für ihren Häusern und Erbschaften ganz unsauber und unrein halten. Ich hatte selbst mal eine Quelle aus Konstanz, die mich etwas rätseln ließ, weil sich offenbar ein Nachbarschaftsstreit im 15. Jahrhundert an einem stinkenden Propheten im Garten des einen Nachbarn entzündete. Um hier potenzielle Islamisten zu beruhigen, es handelte sich nicht um Mohammed, sondern einfach nur um einen Prophat, eine Latrine, die offenbar dem Nachbarn sehr stank. In Konstanz gab es auch immerhin regelmäßig von den Anwohnern zu reinigende sogenannte E-Gräben, also Abwassergräben, die in den Bodensee mündeten. Andere Städte ließen sich Rinnen in den Straßen installieren, um den schlimmsten Unrat loszuwerden. Freiburg im Breisgau hat diese bis heute noch. Die heutzutage jedoch als malerische und im Sommer zu kühlen Fußbädern einladende Bächle ihre ursprüngliche Funktion vergessen lassen. Ab dem Ende des 18. Jahrhunderts änderte sich die Wahrnehmung des Menschen zunehmend zu dem eines Individuums. Und im gleichen Maße, wie die eigenen Gerüche des Ich stärker individuell wahrgenommen wurden, desto größer wuchs auch die Intoleranz gegenüber den Ausdünstungen des Anderen, wie Alan Corbin in seinem Buch Pesthauch und Blütenduft eine Geschichte des Geruchs feststellt. Mit der Ausbildung eines gegenüber etwa dem mittelalterlichen Menschen stärkeren Selbstbewusstseins im Sinne einer Selbstwahrnehmung und eigenen Autonomie wurden fremde Gerüche zunehmend geradezu als körperlicher Übergriff, als Eindringen in die eigene private Sphäre empfunden. Das äußerte sich etwa in neuen Höflichkeitsvorschriften, wie zum Beispiel, Zitat, geht man bei einer Person vorbei, welche sich erleichtert, so stellet man sich, als ob man solches nicht gewahr würde, und ist auch wieder die Höflichkeit, selbige zu begrüßen. Und es wurden Verordnungen erlassen, alle natürlichen Verrichtungen dem Auge der anderen Menschen zu entziehen und dafür einen, Zitat, gebührlichen Ort aufzusuchen. Vorbei waren die Zeiten, als man sich etwa in Versailles gemeinsam dem Geschäft auf dem Leibstuhl hingab, ohne die gesellschaftliche Konversation dafür einstellen zu müssen. Gekommen war hingegen die Zeit der hilfreichen sogenannten Abtrittanbieter. Ein junger Reisender, Johann Christoph Sachse mit Namen, der sich 1777 in Hamburg aufhielt, hörte, wie eine Frau »Will gi wat maken?« rief. Und ehe ich mich versah, berichtete er in seinen Memoiren, schlug sie mir ihren Mantel um, unter welchem sie einen Eimer verborgen hatte, dessen Duft mir seine Anwendung verriet. Zitat Ende. Er bekam einen Schrecken und flüchtete unter dem Gelächter der Umstehenden. Zitat, ich lachte mit, als ich erfuhr, dass dergleichen Weiber und auch Männer express, also mit Absicht, in Hamburg herumgingen, um für eine beliebige Abfindung Notdürftige auf freier Straße ihrer Bürde entledigen zu lassen. Zitat Ende. Die Institution gab es in einer Mangelung öffentlicher Bedürfnisanstalten vielerorts und noch jahrzehntelang, wie es etwa den Aufzeichnungen und Briefen des Handwerksburschen Johann Eberhard Dewald 1836 bis 1839 zu entnehmen ist. Im dichten Gedränge der Frankfurter Messe, Zitat, waren mir besonders merkwürdig einige Frauen, die unter weitläufigem Umhang aus Leder oder dergleichen, ich konnte es nicht erkunden, ein Schulterholz trugen, daran auf beiden Seiten eine Bütt herunterhing. Ihr aufmunterndes Rufen, möchte Molana, erinnerte die Besucher der Budenmärkte an ihre vollen Bäuch und wohl sonst noch was, und wirklich bemerkte ich mehreren Mal etwelche unter dem Umhang verschwinden, um dort einem Geschäfte zu obliegen, dem die menschliche Natur sich zu Zeiten durchaus entziehen kann. Zitat Ende. In Wien hingegen gab es kaiserlich-königlich privilegierte sogenannten Retiraden, fassähnliche Gebilde, die von geschäftstüchtigen Frauen etwa auf Marktplätzen aufgestellt wurden. Das Ende dieses doch etwas anrüchigen Berufs des Abtrittanbieters bildet die Einrichtung öffentlicher Bedürfnisanstalten, etwa in Berlin 1863 mit der atemberaubenden Zahl von genau 2 Stück. Angeblich auch nur deswegen, weil die gerade zu Besuch weilende englische Queen Victoria entsetzt über die auf den Straßen urinierenden Männer gewesen sein soll. Queen Victoria war auch in anderer Hinsicht Vorreiterin in Sachen Toilettenhygiene. Sie soll das erste moderne Wasserklosett mit abgewinkelten und somit geruchsneutralem Abwassersiphon besessen haben. Und sie setzte sich nach dem Tod ihres geliebten Albert, der an Typhus gestorben war, insbesondere für die Durchsetzung von Sanitäranlagen in England ein. 1876 gab es in Berlin immerhin schon 56 Pissoirs, die in Frankreich übrigens nach Kaiser Vespasiens benannt werden. Diese waren aus Gusseisen, mobil und daher leicht an wechselnden Standorten neu aufzubauen, wenn sich die Anwohner, was oft vorkam, mal wieder über den Geruch des Café Achtecks beschwerten. Der moderne Ekel des Menschen vor dem Fäkaliengeruch führte bei einigen Wissenschaftlern der Moderne auch schon zu der Idee, auf dieser Basis eine nicht tödliche Waffe zu kreieren. So gab es beispielsweise schon im Zweiten Weltkrieg eine für die französische Résistance entwickelte Duftkreation mit dem bezeichnenden Namen Who, me? Also wer, ich? Der ein besonders penetrantes Furzodeur entwickeln sollte. Wissenschaftler im Auftrag des amerikanischen Verteidigungsministeriums, wer auch sonst, unter der Führung einer gewissen Pamela Dalton kombinierten dies neulich mit einer für die chemische Industrie entwickelten Stoff mit dem Namen US Government Standard Bathroom Malodor, mit dem üblicherweise die Effektivität neuer Dufterfrischer und Raumsprays erforscht wird. Hinzu kamen noch weitere 5 Stoffe, die nun zusammen als Stench Soup, vermutlich kulturübergreifend, zum schlimmsten aller Gerüche erklärt werden können. Und apropos Geruch, was riecht hier eigentlich so angebrannt? Oh Himmel, mein Abendessen! Ja, entschuldigt mich kurz. Ah, wie konnte das passieren? Oh, alles angebrannt. Nein. Alles.